Wenden bitte. Der Podcast zu Wissenschaft und nachhaltigen Transformationen.
Stellt euch mal vor, ihr lebt auf dem Land. Weite Felder, frische Luft, idyllische Ruhe. Klingt traumhaft, oder? Aber jetzt wollt ihr morgens zur Arbeit, zum Einkaufen oder einfach nur ins nächste Café. Das Problem ist, der Bus kommt, wenn überhaupt, erst in 2 Stunden.
Ja, und das ist kein seltenes Szenario. Während Städte immer mehr nachhaltige Mobilitätsangebote bekommen, ist auf dem Land oft Stillstand oder besser gesagt Autostau. Denn dort bleibt vielen Menschen gar nichts anderes übrig, als ins Auto zu steigen. Aber wie kann die Verkehrswende auch außerhalb der Städte gelingen? Darüber wollen wir heute sprechen. Und deshalb herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Wenden bitte.
Ja, wir, das sind Nadine Kreuzer, ihr habt sie eben gehört, und ich bin Mandy Schossig vom Öko-Institut. Eingeladen haben wir heute meine Kollegin Nelly Unger. Sie ist Expertin für nachhaltige Mobilität. Nelly ist auch Volkswirtin und hat soziale Ökonomie studiert und forscht bei uns am Berliner Standort zu Strategien für eine klimafreundliche und sozial gerechte Mobilität. Wir wollen heute gemeinsam diskutieren, wie kommt die Verkehrswende aufs Land. Hallo Nelly, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, herzlich willkommen, liebe Nelly. Nachhaltige Mobilität, dein Thema. Bist du irgendwann mal auf dem Dorf gestrandet und hast gedacht, wieso fährt hier weit und breit kein Bus, der mich zurückfahren kann? Kommt man so auf nachhaltige Mobilität oder wie war der Draht dazu?
Nein, genau. Also ich bin in Berlin aufgewachsen, deshalb hatte ich das Privileg, immer eine sehr, sehr gute Anbindung zu haben. Also ich konnte zum Beispiel zur Schule mit dem Bus fahren oder auch mit dem Fahrrad, das war gar kein Problem. Und habe aber Sozialökonomie im Bachelor studiert und das ist ein Studiengang, der ursprünglich mal von Gewerkschaften gegründet wurde. Und deshalb waren da so Fragen von Zugängen, von essentiellen Dienstleistungen auch total zentral. Also komme ich zu einem Job? Aber auch Fragen im Gesundheitswesen. Mobilität war da aber auch ein zentrales Thema. Und so im Laufe meines Studiums habe ich mich mit dem Thema mal weiter beschäftigt und habe dann auch meine Masterarbeit zu der Frage, wie prägen eigentlich Mobilitätsinnovationen unser späteres Verhalten, geschrieben. Genau, und so bin ich dann auch zum Öko-Institut gekommen, in das Team Mobilität.
Ja, spannend. Also da werden wir noch mehr hören, denke ich, gleich. Zum Anfang starten wir aber immer erstmal mit einem kurzen Überblick für euch.
Etwa 20% der Deutschen leben auf dem Land. Diese ländlichen Regionen machen über 2/3 der Landesfläche aus. Weil dort so wenig Menschen leben, ist das Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln und Dienstleistungen oft eingeschränkt. Die Verkehrswende auf dem Land ist eine zentrale Herausforderung der nachhaltigen Mobilität. Während in der Stadt viele Menschen das steigende Angebot von Bus, Bahn oder Carsharing nutzen, bleibt der ländliche Raum oft auf den privaten PKW angewiesen. Das führt zu sozialen und ökologischen Problemen. Steigende Emissionen, hohe Kosten für Haushalte und eingeschränkte Mobilität für Menschen ohne Auto. Welche Strategien gibt es, um nachhaltige Mobilität auf dem Land voranzutreiben und gleichzeitig die Bedürfnisse der Bevölkerung vor Ort zu adressieren? Und welche politischen Maßnahmen sind erforderlich, um diese Transformation zu ermöglichen?
Der Verkehr ist ja immer noch eins der größten Sorgenkinder im Klimaschutz. Wo stehen wir denn da aktuell in Bezug auf die Klimaziele im Verkehrssektor?
Ja, genau. Also alle, die den Podcast regelmäßig hören, werden sich denken, und täglich grüßt das Mummeltier. Also wir haben leider nicht so viele positive Nachrichten. Aber ich kann schon mal sagen, wenn man jetzt auf den Projektionsbericht 24 guckt, dann sehen wir immer noch eine Gesamtlücke von 180 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten bis 2030. Und gleichzeitig sehen wir aber auch, dass nach 2030 wir da einen deutlich positiveren Verlauf sehen. Also da sinken die Emissionen rapide und das liegt vor allen Dingen an den EU-Instrumenten, die wir haben. Also jetzt im Personenverkehr zum Beispiel den Emissionshandel 2 oder auch die Flottenzielwerte.
Und warum hinken wir da jetzt im Moment noch so hinterher bis 2030?
Genau, lange ist in Deutschland leider gar nichts passiert im Verkehrssektor oder sehr wenig, kann man sagen. Wir kriegen bald neue Zahlen, sehr, sehr bald sogar zum neuen Projektionsbericht. Und da werden wir aber auch nicht die großen Veränderungen sehen bis 2030, einfach weil wir jetzt im letzten Jahr auch nicht gesehen haben, dass viel eingeführt wurde. Und was dazu kommt, wir hatten ja gerade die Bundestagswahl, da hat man ja auch gesehen, dass während des Wahlkampfs das Thema Verkehr nicht zentral war.
In der Stadt gibt es ja immer mehr Alternativen zum eigenen Auto. Kennen wir ja hier in Berlin. Wir haben Carsharing, Bikesharing, Bus oder Bahn. Aber auf dem Land scheint es ja oft keine Alternative zum Auto zu geben. Ist das wirklich so, dass jeder auf dem Land ein Auto hat?
Nein, das ist nicht so. Also auch auf dem Land hat man natürlich Alternativen. Land ist ja auch nicht gleich Land. Auch da haben wir diverse Verkehrsangebote. Natürlich, was wir schon sehen, ist, dass im Vergleich mehr Leute auf dem Land ein Auto haben als in der Stadt. Also in der Stadt sehen wir, dass 25% der Haushalte kein Auto haben und auf dem Land sehen wir das bei nur 15%. Also das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Aber es gibt natürlich die Gruppe, die auch auf dem Land kein Auto hat und dann auf Alternativen angewiesen ist.
Und wie unterscheidet sich die Mobilität sonst noch so zwischen Stadt und Land? Was würdest du sagen, sind da so die wichtigsten Unterschiede?
Ganz zentral ist natürlich das Angebot von Alternativen. Das wird jetzt nicht stark überraschen. Also wir sehen, dass auf dem Land deutlich mehr Leute sagen, dass sie einen schlechten Zugang zu ÖV-Angeboten haben. Auf dem Land sind das ungefähr 7% und wenn man jetzt Gesamtdeutschland anguckt, sind das 4%. Das heißt aber noch nicht, dass, wenn sie ein Angebot haben, dass die Leute auch wirklich dorthin bringt, wo sie hinkommen müssen. Das heißt, die Zahl der Leute, die kein Angebot haben, das wirklich geeignet ist, um die täglichen Mobilitätsbedürfnisse zu stillen, genau das, die Situation kann unter Umständen noch viel, viel größer sein.
Meinst du denn, die Menschen würden den Bus nehmen, wenn er öfter fahren würde?
Das kommt sehr auf die individuelle Situation drauf an. Also die Frage ist vielleicht nicht, muss der Bus öfters kommen, sondern muss er zur richtigen Zeit dahin fahren, wo man hin möchte. Und genau diese Situation beobachten wir auf dem Land häufig. Es gibt Busse, aber die sind vielleicht so organisiert, dass sie zur nächsten Stadt fahren, aber nicht zum Arbeitsplatz zur richtigen Zeit. Und dann spielt natürlich noch eine Rolle, wie teuer ist das Busticket zusätzlich zu dem, was man für die Autofahrt zahlen würde. Aber genau, wie gerade auch schon gesagt, es gibt natürlich Leute, die haben kein Auto und für die ist ein zusätzliches ÖV-Angebot, kann super hilfreich sein.
Das ist ja ein bisschen so wie das Henne-Ei-Problem, oder? Das Angebot wird wohl erst geschaffen, wenn auch mehr genutzt wird. Aber ohne attraktives Angebot wird es auch gar nicht erst genutzt.
Ja, das ist eine gute Frage. Was war zuerst da? Gleichzeitig würde ich nicht sagen, dass man das Angebot erst schaffen kann, wenn es auch genutzt wird. Natürlich hat man nicht die Garantie, dass man hohe Nutzungszahlen hat, bevor man Dinge schafft, aber man kann ja Dinge auch einfach mal testen. Und wenn man jetzt beispielsweise über Dinge wie Lastenrad-Sharing als Alternative redet und als Zusatzoption, dann ist das ja eine Option, die man ziemlich kostengünstig auch einfach mal ausprobieren kann.
Du meinst als normaler Mensch, der auf dem Land wohnt oder als Kommune, die dann sagt, wir haben hier 10 Lastenräder, die könnt ihr auch mitbenutzen?
Beides. Also oftmals sehen wir ja sehr günstige bzw. sogar kostenfreie Lastenrad-Sharing-Angebote in Kommunen, die aus Projekten kommen, die Klimaschutz, Umweltschutz fördern sollen. Die Barriere für Leute, das mal zu testen, ist oft ziemlich niedrig und gleichzeitig auch für die Kommune. Ein Lastenrad ist natürlich nicht super kostengünstig, aber ich glaube für eine Kommune 3.000 Euro, oftmals kann man das mal versuchen.
Genau, können wir nachher nochmal über die Alternativen sprechen. Ich wollte nochmal ein Beispiel aus eigener Erfahrung mitbringen, um zu unserer Ferienwohnung nach Tangermünde zu kommen. Da muss man durch mehrere Bundesländer durch, ne? Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt. Und weil jedes Land so ein eigenes natürlich ÖV-Netz hat, also wir bemühen uns sehr, mit dem Bus und den Bahn zu fahren, sind die aber nicht aufeinander abgestimmt, ne? Also dann kommt man irgendwo an und dann ist der Zug, der dann weiterfahren soll, aber leider gerade weg und ich muss 50 Minuten auf den nächsten warten. Ist das so ein generelles Problem oder wie kann man da eigentlich besser damit umgehen? Ich schreibe ja immer schon E-Mails.
Ach, wirklich?
Ja. Interessant. Ich nerv die armen Menschen in den Verkehrsbetrieben. Aber genau, was kann man da eigentlich tun?
Man kann natürlich als Bürgerin den Weg gehen, den du gehst, sich mit E-Mails an die Kommune zu wenden, an die Vertreter in der Gemeinde oder auch an PolitikerInnen vor Ort. Genau, im besten Fall fließen dann diese Informationen auch in die Planung des Nahverkehrsplans ein. Genau, darüber lassen sich solche Fragen klären. Gleichzeitig, wenn man in einer Region ist, wo geringe Nutzungszahlen vorhanden sind, versuchen natürlich die Leute, die den Verkehr planen, das so zu gestalten, dass es für alle möglichst gut ist. Aber es wird immer wieder diese Situation geben, brauchen wir den Anschluss zum nächsten Bahnhof oder brauchen wir den Anschluss zur Schule um die Uhrzeit? Und dadurch ist es natürlich nicht so einfach, dann eine Möglichkeit zu schaffen, alle Eventualitäten abzudecken.
Wenn es darum geht, klimafreundlicher und nachhaltiger zu leben, dann heißt das natürlich Veränderung. Es heißt, ich sollte mir ein Elektroauto statt einem Verbrenner kaufen, kennen wir. Ich sollte den Nachtzug nehmen statt den Flieger. Aber Stand heute ist es ja gar nicht für alle möglich, allein schon aus finanziellen Gründen. Würdest du also sagen, dass Mobilität sozial gerecht ist?
Wenn wir bei sozial gerechter Mobilität über den Zugang zu Mobilität sprechen, also Zugang unabhängig von sozioökonomischen oder soziodemografischen Merkmalen, wie jetzt beispielsweise Alter, Einkommen und so weiter, dann muss man leider sagen, nein, überhaupt nicht. Also wir sehen, dass untere Einkommen deutlich seltener ein Auto haben, gleichzeitig aber auch einen schlechteren Anschluss zu ÖV-Angeboten. Und das ist natürlich ein besonders großes Problem auch auf dem Land. Also wenn wir da eine Gruppe haben, die beides nicht nutzen kann, dann sind die Leute ganz schnell in einer Situation, wo sie nicht zu den Orten kommen, zu denen sie gehen müssen.
Ja, und oft ist es ja dann auch so eine Frage auch der Zumutung, ne? Also wenn wir jetzt über das Auto nochmal reden, ohne Auto, gerade auf dem Land, ist es ja auch wirklich schwierig, manchmal von A nach B zu kommen. Ne? Ich habe eine längere Ferienreise vor, 2 Kinder, noch einen Hund dabei, Gepäck. Also da ist ja dann das auch wirklich schwierig, mit dem Zug umzusetzen. Wie siehst du das?
Genau, also die Bedürfnisse sind sehr individuell, was das tägliche Mobilitätsverhalten angeht. Und es braucht auf jeden Fall Angebote, die die Leute da abholt, wo sie stehen. Wir können als Wissenschaft natürlich nicht sagen, jeder sollte gezwungen sein, mit einer Großfamilie dann den Zug zu nehmen, wenn es mit dem Auto deutlich einfacher gehen würde und eine riesige Zeitersparnis wäre. Wir sehen auch, dass gerade auf dem Land Leute, die zu Orten der Daseinsvorsorge kommen müssen, deutlich höhere Pendelzeiten haben.
Du meinst so Krankenhaus, genau. Schule und solche Sachen.
Genau, also beispielsweise zum Arbeitsplatz ist der Anteil der Personen, die mehr als 30 Minuten pro Strecke brauchen, auf dem Land bei 40%, in der Stadt nur bei 30%. Und diese Frage der Zeit ist natürlich eine sehr große Frage. Wenn ich beispielsweise morgens meinen Mann pflege, danach zu meiner Mutter gehe, die pflege und dann noch zur Arbeit fahre, dann bieten sich bestimmte Angebote nicht so gut an. Also dann ist Carsharing vielleicht nicht die richtige Option. Und dann ist für viele Leute langfristig, wenn man jetzt an die Verkehrswende denkt, natürlich das E-Auto super zentral. Das heißt aber nicht, dass das für jede Person ist. Für manche Leute würde sich bestimmte Lücken auch durch Angebote wie Carsharing oder halt zum Beispiel Lastenrad-Sharing oder andere Angebote schließen lassen.
Mhm. Stichwort E-Auto nochmal. Ist es denn auch deiner Meinung nach die Lösung oder vielleicht auch die einzige Lösung für eine schnelle Verkehrswende auf dem Land?
Die Frage ist, was sehen wir als Verkehrswende auf dem Land? Also ist es nur eine Antriebswende oder gehört da mehr dazu? Und in unseren Augen gehört da natürlich mehr dazu. Also wir sprechen da über multimodales Verkehrsverhalten. Und dazu gehört nicht nur das Auto, sondern natürlich auch umwelt- und klimafreundliche Alternativen, wie zum Beispiel das Fahrrad oder aktive Mobilität, also Laufen, oder natürlich auch der ÖV. Wenn wir jetzt darüber reden, dass wir von den Emissionen sehr schnell runterkommen müssen, dann ist die Elektromobilität natürlich super zentral und ein ganz, ganz wichtiger Baustein in der Verkehrswende, die aber halt nicht nur E-Mobilität umschließt.
Mhm. Aber nun kann sich ja leider nicht jeder so ein E-Auto leisten. Die sind doch viel zu teuer, oder? Hört man jedenfalls immer, wer sich noch nicht so richtig in dieses Thema reingefuchst hat. Günstig ist es nicht, oder?
Genau, also teuer sind vor allen Dingen die Anschaffungskosten aktuell. Wenn man jetzt über die Gesamtzeit sich anguckt, wie viel kostet ein E-Auto, dann sehen wir da Vorteile gegenüber den Verbrennern. Allerdings die Anschaffungskosten, das ist was aktuell noch sehr hoch ist, auch weil wir keinen gut ausgebildeten Gebrauchtwagenmarkt in dem Bereich haben. Dort finden wir vor allen Dingen große Fahrzeuge, die immer noch ziemlich teuer sind. Und wir sehen in allen Einkommensgruppen, dass ein Großteil der Personen in Deutschland ihr Auto auf dem Gebrauchtwagenmarkt kommt. Und gerade in unteren Einkommensgruppen ist das auch der Fall. Und natürlich können untere Einkommensgruppen sich kein E-Auto für 30.000, 40.000 Euro leisten. Und auch 20.000 oder 10.000 Euro sind natürlich super viel. Und dafür braucht es auch Lösungen.
Und gibt es dafür auch Lösungen? Also ihr macht ja gerade eine ganz spannende Studie zum Thema Social Leasing. Vielleicht kannst du uns einmal erklären, was das ist und wie das jetzt als Baustein da reinpasst.
Genau, Social Leasing, das ist eine Politikmaßnahme, die wir jetzt in Frankreich gesehen haben letztes Jahr. Und zwar geht es dabei darum, dass der Staat Leasingverträge für E-Autos subventioniert und somit eine sehr, sehr kleine Leasingrate von zwischen 50 bis 150 Euro im Monat erreicht wird. Bei dem Programm in Frankreich ist es so, dass nur Leute mit einem unteren bis mittleren Einkommen auf das Programm zugreifen können und Personen, die einen gewissen Arbeitsweg haben, also das sind 15 Kilometer zur Arbeitsstelle. Und das Programm soll dafür sorgen, dass gerade diese Personen Zugang zu E-Mobilität erhalten, die halt diese Anschaffungskosten im ersten Schritt sich nicht leisten könnten.
Aber das wäre doch auch was Gutes für Deutschland, oder? Was bräuchte es da von politischer Seite, damit wir das auch hier umsetzen könnten?
Ja, was bräuchte es von politischer Seite? Also genau, das Interesse an dem Programm, und das ist ja auch schon da. Also es gibt ja verschiedene Parteien, die darüber reden. Genau, auch Umweltverbände reden darüber, Sozialverbände reden darüber. Und ich würde sagen, es ist auf jeden Fall Interesse da. Genau, in Deutschland redet man darüber, inwieweit man die Zugangsvoraussetzungen regelt in Bezug auf das Einkommen. Also in Frankreich sehen wir da ja die Regel, dass Leute bis ins mittlere Einkommen auf das Programm zugreifen können. Und in Deutschland überlegt man, ob man das nochmal stärker forciert in Bezug auf die unteren Einkommen. Was wir beim französischen Programm sehen, ist, dass auch untere Einkommensgruppen auf das Programm zugegriffen haben, aber der Trend lag schon bei den etwas höher, also mittleren Einkommen in dem Fall. Und das sehen wir auch bei Förderprogrammen in Deutschland, also beispielsweise bei der Kaufprämie für E-Autos, die 2023 ausgelaufen ist, da sehen wir das noch viel stärker. Also da ist es ganz deutlich, dass vor allen Dingen höhere Einkommen darauf zugreifen, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass höhere Einkommen oft mehr Kapazitäten haben, sich mit diesem Programm auseinanderzusetzen. Und wenn man so eine First-Come-First-Served-Situation hat, das heißt, man öffnet das Förderprogramm und wer sich als erstes meldet, kriegt auch die Förderung, dann ist ganz deutlich, dass die Kapazitäten bei den höheren Einkommen liegen, darauf dann auch zu reagieren.
Ja, klingt nicht ganz so fair. Muss man sich vielleicht auch nochmal was überlegen, oder?
Ja.
Du hast ja eben schon die Antriebswende angesprochen. Also wenn man jetzt nur Elektromobilität austauscht, wäre das ja quasi nur die Antriebswende. Für die Mobilitätswende braucht es mehr, hast du gesagt. Auf dem Land, wenn man das so abwiegt, was wäre denn wichtiger? Elektromobilität, alternative, attraktive Angebote, was würdest du sagen? Oder kann man es gar nicht gegeneinander abwiegen?
Genau, also ich glaube, super wichtig ist, einen Mix zu schaffen, der dann dazu führt, dass Leute auch auf unterschiedliche Angebote zugreifen können. Also unser Ziel ist ja nicht zu sagen, wir haben hier eine Gruppe, die fährt jetzt nur noch mit dem Auto und wir haben eine Gruppe, die nutzt nur noch den ÖV, sondern im besten Fall nutzen viele Leute viele Angebote und sehen auch die Vorteile in den jeweiligen Angeboten. Also es sind unterschiedliche Angebote, die mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen kommen. Beispielsweise sehen wir bei der aktiven Mobilität natürlich auch gesundheitsfördernde und auch kostengünstige Alternativen. Manche Leute nutzen den ÖV, um dort zu arbeiten. Das ist natürlich nicht möglich, wenn man mit dem Auto fährt. Und dementsprechend brauchen wir für viele Situationen unterschiedliche Angebote. Für viele Leute, die jetzt gerade das Auto brauchen, um tägliche Dinge zu erledigen und gleichzeitig nicht das Zusatzangebot haben, wird natürlich dieser Umstieg aufs E-Auto total zentral sein auf dem Land. Das kann man nicht verneinen, aber auch die Leute möchten mit Sicherheit gerne andere Möglichkeiten zur Verfügung haben.
Wie offen sind denn die Leute dafür? Ihr habt ja auch Erfahrung aus Reallaboren. Vielleicht kannst du uns da nochmal mitnehmen, was da genau ertestet wird in Reallaboren und was es da für Ergebnisse gibt.
Genau, wir haben eine Gruppe von KollegInnen am Institut, die sich im Themenfeld Mobilität mit Reallaboren auseinandersetzt. Da geht es ganz viel darum zu gucken, wie kann man zusammen Veränderungen in einer Kommune anstoßen, in transdisziplinärer Zusammenarbeit. Also das heißt, wir haben da eine Zusammenarbeit zwischen den BürgerInnen vor Ort, aber auch VertreterInnen der Kommune und in unserem Fall dann noch der Wissenschaft und auch PraxispartnerInnen. Und genau, anhand von Projekten, die die BürgerInnen selbst gestalten können, wird dort ausprobiert, wie kann denn die Verkehrswende vorangetrieben werden. Und wir haben auch Projekte auf dem Land gehabt und dort wurde beispielsweise in der Prignitz, das ist eine Region zwischen Berlin und Brandenburg, die dünnst besiedelste Region Deutschlands, ausprobiert, wie könnte denn da ein Lastenrad-Sharing funktionieren. Und es gab natürlich in der Bevölkerung eine Gruppe, die das total gut aufgenommen hat, die sich ja auch aktiv dafür entschieden hat, das aktiv vorangetrieben hat und auch ehrenamtlich betreut hat, die ein großes Interesse hatte. Aber es gab natürlich auch Stimmen, die das nicht so toll fanden. Aber ich glaube, das kommt auch sehr stark aus dem Frust heraus. Ja, wir sind hier abgehängt. Wir haben nicht das ÖV-Angebot, wir haben nicht die Alternativen. Und wie soll uns jetzt ein Lastenrad-Sharing langfristig helfen? Und natürlich kann das Lastenrad-Sharing nicht für alle Möglichkeiten bereitstellen. Aber es ist natürlich ein neues Angebot, das die Leute testen können. Und das heißt aber natürlich nicht, dass die Politik sich nicht auch für andere Sachen einsetzen muss und andere Möglichkeiten schaffen muss.
Also ich glaube, wenn man da so zuhört, jetzt auch mit diesen Vor-Ort-Erfahrungen, wir haben ja eben gesagt, ne, wir brauchen ÖPNV, Elektromobilität, andere Dinge auf dem Land. Das scheint ja dann kommunal sehr unterschiedlich zu sein, ne? Oder regional. Also wie würdest du da sagen, muss das jede Kommune selber aushandeln mit sich oder gibt es da ein Blaupausen, wo man drauf gucken kann, ach, wir sind auch so groß und sind auch in Norddeutschland, wir machen es genauso. Was gibt es da für Erfahrungen?
Genau, also diese Frage von wer arbeitet mit, ist total zentral in dem Kontext, denke ich. Im besten Fall gibt es einen Prozess, bei dem die BürgerInnen mitgenommen werden und auch ihre Bedürfnisse ganz deutlich erläutern können. Weil nur wenn man diese Form der Analyse macht, kann man ja auch wirklich verstehen, was brauchen denn die Leute vor Ort. Das kann sehr unterschiedlich sein. Also wenn wir eine Kommune haben, die in einer sehr hügeligen Region ist, ist es was anderes als auf dem flachen Land oder eine Region, wo wir im Winter starken Schneefall haben oder auch eine Region, wo wir eine sehr klare Altersstruktur hin zu einer älteren Bevölkerung haben. Das sind natürlich große Unterschiede. Und da in einen partizipativen Prozess zu gehen, das macht auf jeden Fall Sinn. Das sehen wir auch in den Projekten, die wir machen.
Kommunen haben ja oft selbst nur begrenzte Möglichkeiten, Mobilitätsangebote zu verbessern. Das ist eine große Herausforderung. Woran liegt das?
Dafür gibt es ganz unterschiedliche Gründe. Also wir haben zum einen die Situation, die Frage, wer organisiert den Nahverkehrsplan. Das ist eine ganz zentrale und im besten Fall sind die Gemeinden dann auch mit involviert und können damit bestimmen. Da kommen wir allerdings gleich zu einer nächsten Herausforderung und das ist die personelle Frage für Kommunen. Also wir sehen ganz viel, gerade in kleinen Kommunen, dass sie Probleme haben, Personal zu finden und was dazu kommt, dass wenn die Personen da sind, haben sie ganz, ganz viele Aufgaben gleichzeitig. Also sie kümmern sich um Mobilität, aber vielleicht kümmern sie sich gleichzeitig auch noch um die Schulen und die Gesundheitsversorgung, wenn die in der Region vorhanden ist und noch viele weitere Themen. Und ich glaube, damit steht und fällt auch ganz viel. Also es gibt in den Kommunen sehr engagierte Leute. Ich fand das ganz beeindruckend. Wir hatten eine Veranstaltung im Rahmen einer Förderlinie vom BMBF. Die heißt Kommunen innovativ und da ist die Praxis zusammengekommen mit der Wissenschaft und VertreterInnen von Kommunen und da hat man nochmal gesehen, es gibt diese sehr engagierten Leute in der Kommune und genau, viele machen ja auch beispielsweise das Amt des Bürgermeisters, der Bürgermeisterin ehrenamtlich und stoßen da aber absolut an ihre Grenzen, also einmal personell und dann aber auch vor allen Dingen finanziell. Da wurde oft betont, wir müssen uns entscheiden, wollen wir ein zusätzliches Mobilitätsangebot schaffen, das wir dann selbst finanzieren oder wollen wir das Schuldach sanieren? Und das ist natürlich eine sehr große Herausforderung.
Und was braucht's da? Mehr Geld oder noch andere Dinge?
Mehr Geld bestimmt. wir können natürlich auch über Förderprogramme nachdenken, die die Kommunen nicht organisieren müssen. Also wir haben jetzt schon über Social Leasing gesprochen. Das wäre ja ein Förderprogramm, was sich erstmal bundesweit organisieren lassen würde. Und genau das, sowas kann den Kommunen natürlich auch helfen, mit mangelnden Mobilitätsangeboten umzugehen oder mit einer Vulnerabilität, die sie sehen in der Bevölkerung beim Umstieg auf umweltfreundliche, klimafreundliche Alternativen.
Ich muss jetzt gerade an diesen Job des Nachhaltigkeitsmanagers oder Managerin denken. Gibt es ja immer oder hört man ja oft, dass in Kommunen dann die eingesetzt werden, aber die haben ja dann auch 1000 Aufgaben, ne?
Genau, viele Aufgaben und oft auch befristete Arbeitsverträge. Mhm. Und genau, wenn man was langfristig planen möchte, und das ist mit dem Sektor Mobilität ja auf jeden Fall notwendig, gerade wenn man jetzt an den ÖV denkt, dann braucht es da natürlich auch eine Konsistenz.
Ja, du hast ja gerade schon die positiven Beispiele erwähnt, ne? Kommunen innovativ. Vielleicht hast du noch ein paar Beispiele für uns, was auch schon gut klappt in Kommunen, also wo auch andere sich vielleicht inspirieren lassen können.
Ja, genau. Also da möchte ich gerne aus einem anderen Projekt von uns berichten, wo ich gar nicht beteiligt bin, aber wo KollegInnen von mir ganz tolle Mobilitätsalternativen erforschen. Das ist in Waldburg, das ist in Baden-Württemberg, eine kleine Gemeinde. Und das Projekt heißt MobiQ und da gibt es beispielsweise einen BürgerInnenfahrdienst, bei dem Leute ehrenamtlich andere Personen an Orte bringen, wo sie hinkommen möchten. Und ich finde das schon sehr beeindruckend, dass sich Leute dem annehmen, das alles organisieren. Damit sind ganz viele Fragen verbunden. Beispielsweise Fragen der Versicherung, wenn man jetzt Leute mit dem privaten Auto transportiert. Also genau, ganz viele Fragen, über die man sich vorher keine Gedanken macht. Und dann ist es natürlich auch ein großes zeitliches Commitment von den Leuten, die sich da einsetzen und schafft aber gleichzeitig ja auch viel Gemeinschaft vor Ort. Und genau, wenn sowas funktioniert, ist das natürlich super. Wobei man sagen muss, dass jetzt Leute ehrenamtlich alle Lücken füllen, das sollte natürlich nicht die Situation sein, sondern es müssen schon Angebote dann auch von der Kommune oder vom Bund kommen, die genau diese Lücken in Bezug auf den Mobilitätsbedarf füllen. Zusätzlich gibt es im Fichtelgebirge, in Wunsiedel, in Bayern gibt es auch eine Region, in der es ganz, ganz viele Angebote gibt. Also da gibt es zum Beispiel sowas, das heißt Nightliner. Da wird im Vorfeld, wenn größere Veranstaltungen sind, wird dann Fahrdienst geplant für die Leute vor Ort, um auch so zu umgehen, dass junge Leute dann abends mit dem Auto noch fahren, im Zweifelsfall unter Alkoholeinfluss, um dann halt genauso Situationen zu schließen, wo es vielleicht kein ÖV-Angebot um die Uhrzeit gibt, aber trotzdem ein großer Bedarf da ist. Und genau, was ich in der Region besonders toll finde, ist, dass es, die haben ganz viele Angebote, also die haben zum Beispiel auch ein Carsharing. Und da sieht man, dass eigentlich für diese ganzen einzelnen Probleme einzelne Lösungen gefunden werden. Und man braucht quasi so einen Sack an Lösungsmöglichkeiten. Und im ländlichen Raum, klar, vieles ist nicht super neu. Also ein Rufbus ist nicht super neues. Carsharing ist mittlerweile natürlich auch nichts, was man noch nie gehört hat. Lastenrad-Sharing gibt es auch schon immer öfters. Aber was es besonders macht, ist halt diese Konsistenz von Angeboten zu schaffen. Und genau das ist die große Herausforderung in vielen Kommunen.
Ja, das klingt ja ganz gut. Kleine persönliche Schwenk nochmal in meinen Sachsen-Anhalt rein. Habe ich jetzt wirklich die Woche erst gelesen, dass der Landkreis Stendal beispielsweise so eine Busverbindung jetzt so gestaltet, dass der Bus auch zwischen den Bushaltestellen hält. Mhm. Also für Leute, die dann eben große Wege haben, weil die Haltestellen sehr weit auseinander sind. Also, ne, dieses, also mir scheint es wichtig, diese ganzen kleinen Bausteine so miteinander zu verzahnen. Würdest du das so sagen?
Ja, genau. Also diese Frage der Erreichbarkeit von Bushaltestellen, das ist auch eine, die uns im Themenfeld Mobilitätsarmut viel rumtreibt. Also geht es natürlich nicht nur um den Bus, sondern beispielsweise auch um die Bahn. Aber genau, wir sehen schon, dass es in Deutschland auf jeden Fall Leute gibt, die kein Auto haben und auch recht weit von der nächsten Haltestelle wohnen. Und das ist natürlich gerade für Leute, die mobilitätseingeschränkt sind, also körperliche Einschränkungen beispielsweise haben, eine große Herausforderung sein kann. Also selbst eine Bushaltestelle, die in der Luftliniendistanz 250 Meter entfernt ist, das kann sich natürlich in der Laufdistanz nochmal deutlich höher zeigen. das kann ein großes Problem werden, wenn ich es beispielsweise bei meiner Oma sehe, die kann halt nicht mehr zu einer weit entfernten Bushaltestelle laufen. Und wenn man solche Angebote hat, ist das natürlich super, um dann auch auf die Einzelperson eingehen zu können.
Also aus Perspektive der Mobilitätsarmut nochmal, was wäre hier das Ziel? Wann ist der Zugang zur Mobilität für alle erreicht?
Genau, die Mobilitätsarmut hat sehr viele Dimensionen, die sehr unterschiedlich sind und die man auch sehr detailliert und einzeln betrachten muss. Also wir haben ja einmal die Bezahlbarkeit von Angeboten, dann überhaupt die Frage, sind Angebote verfügbar? Also das kann der ÖV sein, aber auch das private Auto oder auch aktive Mobilität. Und wahrscheinlich die zentralste Frage, komme ich mit diesen Angeboten dann auch dahin, wo ich hinkommen möchte? Und was ich auch ganz wichtig finde, zu betonen auf dem Land ist, wir sprechen dort ganz oft über den klassischen Pendler, die klassische Pendlerin, die dann zur Arbeit fährt und es gibt halt kein ÖV-Angebot, um diese Strecke gut zu bewerkstelligen. Aber auch auf dem Land ist natürlich die Gruppe an Personen total divers. Wir haben Leute, die kein Auto fahren können aus unterschiedlichen Gründen. Das können Kinder sein, das können ältere Leute sein, das können aber auch ganz andere Gründe sein und die Gruppe ist ja nicht klein. Und für diese braucht es auch ein Angebot. Und dann kommt man oft zu der Frage, ist das denn finanziell sinnvoll? Aber wenn wir über Mobilitätsarmut sprechen, dann sprechen wir auch ganz viel über Daseinsvorsorge. Und da muss man sich schon fragen, sollte die finanzielle Frage immer im Vordergrund stehen? Oder brauchen wir da auch an manchen Stellen Angebot, was sich vielleicht nicht rechnet, aber so wie bei anderen Teilen der Daseinsvorsorge haben wir ja auch die Situation, dass sich das jetzt nicht im ersten Moment rechnet. Aber bei Mobilität ist ja total zentral, das ist halt ein riesiges Element für die Teilhabe in der Gesellschaft. Die Leute müssen zur Arbeit kommen, die Leute müssen zur Schule kommen oder ins Krankenhaus kommen. Und da sehen wir vielleicht den finanziellen Vorteil nicht so direkt, aber es zeigt sich später halt auf jeden Fall.
Und was kann da Politik tun oder was sind die Hebel? Also ist es die Politik oder sind es andere Hebel noch?
Also ich glaube, wir brauchen eine Diskussion, die stärker diese Fragen Daseinsvorsorge, soziale Fragen und Klimaschutz zusammenbringt. Und ich glaube, in dem Zuge wird dann auch viel stärker auf die individuellen Bedürfnisse geguckt werden. Und diese Bedürfnisse müssen natürlich erstmal identifiziert werden. Da kommen wir zu Fragen der Datenverfügbarkeit. Wie kleinräumig können wir ÖV-Verfügbarkeit uns angucken? Können wir das verzahnen mit anderen Variablen, wie zum Beispiel Einkommen? Und können wir dann auch Instrumente entwickeln, die wirklich zielgerichtet sind, die die Leute erreichen? Und an dem Punkt sind wir leider noch nicht direkt, beziehungsweise das läuft jetzt an. Das sehen wir sehr positiv. Also es gibt ja mittlerweile Instrumente, die sich genau auf diese Fragen fokussieren, wie zum Beispiel den Klimasozialfonds, aus dem Maßnahmen finanziert werden sollen, die genau Leute adressieren sollen, die in einer prekären Situation sind im Mobilitätssektor, aber auch im Gebäudesektor. Und genau, das läuft gerade an, dieses Themenfeld, würde ich sagen. Und bringt natürlich viele neue Fragen, also Fragen des Steuersystems, Fragen der Auszahlung und so weiter.
Also viele Aufgaben für die neue Bundesregierung, würdest du sagen?
Ja, das auf jeden Fall.
Dann wären wir jetzt schon fast am Ende unserer Folge angekommen. Liebe Expertin zu nachhaltiger Mobilität, Nelly, stell dir vor, du wärst morgen Bundeskanzlerin. Was wäre deine erste Maßnahme, um die Verkehrswende auf dem Land wirklich voranzubringen?
Auch da wieder die Frage, wollen wir Emissionen senken oder wollen wir alle mitnehmen? Und im besten Fall wollen wir natürlich beides. Und ich würde als Bundeskanzlerin auch dringend dazu aufrufen, beides zu wollen. Und genau, also in Bezug der Emissionen ist es total zentral, an den EU-Politikmaßnahmen, die wir aktuell haben, festzuhalten. Da gibt es ja auch immer wieder Diskussionen, inwieweit es da Lockerungen geben soll. Aber wenn wir wirklich von den Emissionen im Verkehrssektor runterkommen wollen, dann ist das schon eins der wichtigsten Dinge. Und für mich persönlich, ich arbeite ja schwerpunktmäßig zu sozialen Fragen im Verkehrssektor und ich glaube, die Verkehrswende insgesamt, aber natürlich auch vor allen Dingen auf dem Land, kann nur gelingen, wenn wir auf die einzelnen Bedürfnisse gucken, alle Leute mitnehmen. Und deshalb würde ich als Bundeskanzlerin mich dafür einsetzen, auch in den Institutionen, die wir haben, diese Frage von sozialen Klimaschutz viel, viel stärker zu verankern und auch genau Möglichkeiten zu schaffen, dann bei Maßnahmen zielgerichtet auf Personen einzugehen.
Ja, und ganz zum Schluss vielleicht nochmal so ein bisschen Service-Tipp an unsere Hörerinnen. Was kann denn auch jeder Einzelne oder jede Einzelne vielleicht tun, um nachhaltige Mobilität auf dem Land zu unterstützen?
Also wenn sich die Frage an die Person vor Ort richtet, würde ich sagen, eine Offenheit gegenüber neuen Optionen. Also einfach mal Sachen ausprobieren, die sich anbieten. Das gilt natürlich nicht nur für Leute auf dem Land, sondern auch für Leute in der Stadt, wenn man jetzt die Verkehrswende für Gesamtdeutschland denkt. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, es gibt Leute, die nicht die Kapazität haben oder nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, sich jeden Tag durchzuprobieren. Und darauf muss man eingehen und Lösungen finden. Aber genau, ich glaube, neue Sachen ausprobieren kann auf jeden Fall Spaß machen und neue Erkenntnisse bringen und vielleicht auch langfristig was am Mobilitätsverhalten ändern.
Also offen sein und nicht nur wieder ins Auto setzen und losfahren.
So machen wir das. Vielen Dank, Nelly. Das war total spannend, auch mit den ganzen Praxisbeispielen, die du mitgebracht hast. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank euch.
Ja, danke dir. Was machen wir denn in der nächsten Folge?
Ja, in unserer nächsten Folge geht es um das Thema Holz und zwar konkreter gesagt die Bilanzierung von Holz. Was bedeutet das? Holz ist ja für uns ein ganz wichtiger Rohstoff. Wir verbauen ihn in Möbeln, in Häusern, wir verarbeiten ihn zu Papier und manchmal nutzen wir es auch zum Heizen natürlich. Und gleichzeitig ist Holz natürlich auch ein wertvoller CO2-Speicher, aber eben nicht, wenn wir es verbrennen. Und deshalb ist es so wichtig, einmal zu klären, wie ein nachhaltiger Umgang mit Holz eigentlich aussehen kann. Und das alles klären wir beim nächsten Mal.
Dann war es das heute auf jeden Fall zum Thema nachhaltige Mobilität beziehungsweise wie kommt die Verkehrswende aufs Land. Und dann widmen wir uns laut Mandy dem Holz. Das ist wirklich ein spannendes Thema. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns bitte gerne. Unsere E-Mail-Adresse ist podcast@öko.de. Bis bald.
Ja, bis bald. Tschüss.
Wenden bitte. Der Podcast zu Wissenschaft und nachhaltigen Transformationen.